Der Berliner Flughafen BER sollte 2006 eröffnet werden. Das klappte aber erst 2020, also 14 Jahre später, kostete das Zehnfache des ursprünglichen Budgets und BER schrammte knapp an der Insolvenz vorbei. Kein Einzelfall. Nur 8,5% aller Mega-Großprojekte halten sowohl den Kosten- wie den Zeitplan ein. Warum aber gehen so viele Großprojekte derart jämmerlich schief? Und ich könnte jetzt am Fenster hier direkt auf die Kölner Oper schauen. Geplant waren mal 270 Millionen für die Fans und wahrscheinlich werden es am Ende 1,5 Milliarden. Und andere Projekte funktionieren perfekt, wie beispielsweise der Ausbau des Frankfurter Flughafens oder das Guggenheim Museum in Bilbao, das zum exakten Preis und sogar vor der geplanten Fertigstellung fertig war. Warum? Die Frage hat mit der Bewältigung komplexer Probleme zu tun und ist deshalb so wichtig, weil wir alle in einer Zeit leben, in der nahezu alles komplex geworden ist, nicht nur durch Internet oder Klima.
Skobel. Über die Kunst des Großen.
Komplexität durchzieht all unsere Projekte, vom Abnehmen über die Bachelorarbeit bis hin zum Wohnungsumbau, dem Umzug oder dem neuen Job. Und wir sind angestrengt, weil wir versuchen, kollektiv die komplexesten Großprobleme der Menschheitsgeschichte zu lösen. Wie zum Beispiel Klimanotstand oder Pandemie, Artensterben, Ressourcenabbau, Umweltverschmutzung, Kriege. Was wir wissen ist, dass mehr als 90% aller Großprojekte scheitern. Also Kopf in den Sand stecken in Sachen Komplexität? Nein. Stattdessen sollten wir uns fragen, was die Projekte anders gemacht haben, die gelungen sind. Genau das ist gut analysiert worden und davon handelt mein Video.
Woher ich was weiß?
Bei meinem Thema geht es nicht nur um irgendein Managementproblem. Es ist eine existenzielle Frage. Und sie ist das Herzstück global wirksamer, nachhaltiger Politik. Denn die entscheidende Frage lautet ja, wie können wir als Spezies komplexe Herausforderungen gut und nachhaltig meistern? Zunächst werdet ihr wissen wollen, woher ich überhaupt etwas weiß über dieses Thema. Bin ja kein Fachmann. Antwort 1, Neugier und Lesen. Ich befasse mich im Grunde seit meinem Studium mit Komplexität. Antwort 2, noch mehr lesen. Und zwar Bücher und Artikel. Und dabei Augen auf, was so alles passiert. Antwort 3, ich habe von Komplexitätsforschung und Spezialisten für Komplexität gelernt. Ich will nur an einen erinnern, dessen Darstellung von Komplexität auch Apfelmännchen genannt, richtigen Popkultstatus hatte. Den Mathematiker und Chaosforscher Benoit Mandelbrot. In diesem Video aber stammen die guten Analysen von Bengt Fleiberg und dem Sachbuchautor Dan Gardner, die zusammen ein, wie ich finde, brillantes Buch über das Thema geschrieben haben, How Big Things Get Done. Wie Großprojekte gelingen, von der Küchenrenovierung bis zur Mars-Mission. Bent Fleifberg ist Däne, Wirtschaftsgeograf und einer der sogenannten Feuerwehrleute, die weltweit geholt werden, wenn mal wieder ein Großprojekt in die Hose gegangen ist. Fleifberg hat Stadtgeografie und Planung studiert, erhielt den ersten Lehrstuhl für Großprojektmanagement in Oxford, später in Kopenhagen und ist seit 2021 im Ruhestand, Kollege. Während all der Jahre, die er forschte, hat er eine gigantische Datenbank über alle möglichen Großprojekte angelegt und davon und vom Buch profitiert dieses Video.
Komplexität.
In meinem Leben habe ich mehrfach feststellen müssen, dass ich mich mit der Planung von größeren Projekten heftig verschätzt habe. Ich brauchte immer weitaus länger als gedacht und das trotz, wie ich dachte, guter Planung. Die Faustregel lautet, es dauert im Schnitt immer mindestens doppelt so lange und zwar auch unter Anwendung dieser Regel. Das Problem, das hinter allen größeren Projekten lauert, lautet wissenschaftlicher formuliert, wie kann es gelingen, Komplexität mit all ihren Unwägbarkeiten besser zu verstehen und auch besser zu gestalten? Komplexe Probleme haben im Unterschied zu komplizierten nicht nur mit vielen Teilen und Elementen zu tun, sondern auch mit deren ständiger Interaktion und Rückkopplung, durch die sich die einzelnen Elemente verändern. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren kann man nicht mehr berechnen, selbst wenn man alle Daten und Infos hätte. Warum? Weil durch die Rückkopplung immer wieder unbeabsichtigte Nebenwirkungen auftreten. Das ist das Chaos in der Komplexität. Anders formuliert, weil wir es mit massivem Nichtwissen unsererseits zu tun haben, den sogenannten Unknown Unknowns. Anders bei den Known Unknowns, also beim klaren Wissen, Known, dass man etwas nicht weiß, Unknown. Und beim Unknown Unknown ahnt man noch nicht mal, dass man etwas nicht weiß. Und deshalb kann man es natürlich auch in keiner Weise einplanen. Fakt ist, wir Menschen sind nicht besonders gut im Umgang mit Komplexität. Der Psychologe Dietrich Dörner sprach von der Logik des Misslingens und der Mathematiker und Finanzanalyst Nassim Nicholas Taleb von schwarzen Schwänen. Warum? Viele Menschen suchen nach dem, was sie bestätigt. Wer also glaubt, alle Schwäne seien weiß, glauben ja die meisten, wird weiter weiße Schwäne suchen, will ja Bestätigung. Aber es gibt eben auch schwarze Schwäne, zum Beispiel in Neuseeland. Die Regel lautet daher, statt immer nur nach Bestätigung zu suchen, hilft es, genau das Gegenteil zu tun. Suche die Ausnahme, die nicht die Regel ist. Und genau das hilft dir im Umgang mit komplexen Großprojekten, die Fleifberg erforscht hat. Ich glaube, dass jeder von uns von seinen Erkenntnissen profitieren kann, selbst wenn ihr keine Großprojekte wie einen Staudamm, eine Marsreise oder einen ganzen Flughafen plant. Dieses Video hilft euch schon bei jedem neueren, größeren Projekt, zum Beispiel einem Lernprogramm, der Bachelorarbeit, im Beruf oder einfach bei etwas, das komplexer ist und zu eurem Langzeitprojekt geworden ist.
Die Entscheidungsfalle. Langsam denken macht's.
Die Datenbank von Fleifberg enthält mehr als 16.000 Projekte aus über 20 verschiedenen Bereichen und 136 Ländern. Ergebnis: Nur 8,5% all dieser Großprojekte halten tatsächlich Kosten- und Zeitplan ein. Und nur ein winziger Anteil, etwa 0,5%, erfüllen tatsächlich dann auch die erwünschten Vorgaben des Nutzens, den man sich von diesem Projekt versprochen hat. Rein mathematisch betrachtet ist eines der Riesenprobleme, dass Menschen immer davon ausgehen, dass auch die Lösung großer und komplexer Probleme einer sogenannten normalen Verteilung unterliegt. Ihr kennt das alle aus der Schule, die sogenannte Gaußsche Glockenkurve oder Normalverteilung. Leider gibt es in komplexen Systemen sehr häufig eine andere Verteilung, die man als Verteilung mit schweren oder fetten Enden bezeichnet, sogenannte Fat Tails. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass in den Randbereichen rechts und links von der Normalverteilung plötzlich extreme Werte auftreten, die weit von der Normalverteilung abweichen. Unser Fehler ist aber, dass wir Normalverteilungen miteinander verbinden. Also zum Beispiel, als das Buch von Fleifberg erschien, war der reichste Mann 3.134.707 Mal reicher als jeder Durchschnittsmensch auf diesem gesamten Planeten. Das folgt keiner normalen Verteilung, ist aber eine Tatsache. Bei der Normalverteilung liegen die Ergebnisse überwiegend in der Mitte und es gibt keine Extreme an den Enden, also Thin Tails. Nun ist der reichste Mann der Welt in anderer Hinsicht vollkommen normal. Wäre auch seine Körpergröße zum Beispiel, wie beim Geld, das ja extrem ist, ein Fat Tail, müsste er, wenn man es analog rechnet, 5.329 Kilometer groß sein und der Kopf befände sich 13 Mal weiter im Weltraum als die ISS. Das ist ganz offenbar falsch. Wenn wir also ein und denselben Mann oder Datenpunkt beobachten, lautet die Frage, was an ihm ist normal verteilt und was ist nicht normal verteilt. Während ein Datenpunkt in einer Hinsicht völlig normal aussieht, kann derselbe Datenpunkt in anderer Hinsicht extrem ausscheren. Ereignisse mit kleiner Wahrscheinlichkeit, aber gravierenden Folgen nennt Nassim Nicholas Taleb schwarze Schwäne. Katastrophale Ereignisse oder Ergebnisse, die Unternehmen, wenn sie dann unerwartet auftreten, in den Ruin treiben können. Leider ist diese sogenannte Fat-Tail-Verteilung typisch für bestimmte komplexe Systeme und gerade eben nicht die Normalverteilung. Faktisch leben und arbeiten wir aber alle in komplexen Systemen, auch wenn wir es die größte Zeit über nicht wahrhaben wollen. Wir leben also in voneinander abhängigen Systemen, die sich gegenseitig beeinflussen und wechselwirken, wie beispielsweise Klima, Politik und Ökonomie. Die Energieerzeugung an irgendeinem Ort an der Welt ist natürlich verbunden mit den Gegebenheiten der jeweiligen Stadt und diese mit dem Land und das wiederum mit Rohstoffen, Transportsystemen, Politik, Klima und vielen anderen Systemen. Dummerweise können schwarzen Schwänen viele unerwartete Formen und dramatische Auswirkungen haben. Beispiele sind eine unerwartete Wahlniederlage, ein Börsenkrach oder, damit haben wir leider Erfahrung, eine Pandemie. Aus der Komplexitätsforschung weiß man, wie sehr selbst geringfügige Veränderungen oder Schwankungen sich durch Wechselwirkungen hochschaukeln und aufaddieren können, in einer Weise, die dann zur Katastrophe führt, auch Kipppunkt genannt. Plötzlich schwankt eine Brücke und reißt. Kleine Effekte addieren sich also und führen zu einem Gesamtverhalten, das mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Bestes Beispiel sitzt zwischen den Ohren, unser Gehirn. Nervenzellen, die feuern, ermöglichen mit einem Mal etwas so Großartiges wie unser Bewusstsein. Wir können denken, wir können wahrnehmen. Und das war wirklich nicht zu erwarten, falls ihr schon mal ein Gehirn in der Hand gehalten habt. Seltsames Gefühl übrigens. In der Fachsprache redet man von Emergenzeffekten. Und die sind in komplexen Systemen die Regel und nicht die Ausnahme. Das Problem besteht darin, dass die Wahrscheinlichkeit solcher extremen Ereignisse umso größer wird, je mehr Zeit ab der Entscheidung für ein Projekt bis zu seiner Fertigstellung vergeht. Und daraus folgt etwas scheinbar Einfaches, aber extrem Wichtiges. Man sollte diese Zeitspanne so kurz wie möglich machen, damit nach der Planung, die zur Entscheidung führt, die Umsetzung, also die eigentliche Realisationsphase danach, selbst so kurz wie möglich ist. Das reduziert nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass viel passieren kann. Die Chance zum Beispiel, dass Preise für Beton oder Öl in kurzer Zeit steigen, sind geringer als in einem langen Zeitabschnitt. Was folgt daraus? Ganz einfach. Man unterteilt das Projekt in zwei Phasen. Erstens die Planung, zweitens die Durchführung. Das heißt dann je nach Branche und Aufgabe zwar Verschiedenes, aber die Grundidee bleibt dieselbe. Während die Planung wie ein sicherer Hafen ist, da man ja noch kein großes Geld dafür ausgibt, eben weil man noch plant und noch nicht wirklich baut, ist die Durchführung selber, also das Bauen in dem Fall, immer ein Risiko und wie eine Fahrt über eine sturmgepeitschte See. Eines dieser Großprojekte, die nur schief gingen, weil man einfach zu schnell bereits die Planung abgeschlossen hatte, war die Hochgeschwindigkeitsstrecke California High Speed Rail. Eine Verbindung von Los Angeles nach San Francisco, das sind Pi mal Daumen 600 Kilometer, die sollten mit Zug in 2,5 Stunden bewältigt werden. 2020 sollte die Strecke betriebsbereit sein, Kosten 33 Milliarden US-Dollar. 2019 wurde dann bekannt gegeben, dass lediglich 275 Kilometer fertiggestellt waren. Kosten dafür bereits 23 Milliarden US-Dollar. Die derzeitigen Schätzungen für das Gesamtprojekt, falls man es überhaupt je vollenden wird, liegen bei rund 80 Milliarden geschätzten US-Dollar. Das Zugprojekt war eines von vielen, die in die sogenannte Entscheidungsfalle tappen. Statt zunächst langsam und gründlich zu denken und zu planen, um dann gezielt und schnell handeln zu können, was bei Großprojekten die klügste Strategie ist, geschah das genaue Gegenteil. Man wollte aus politischen Gründen schnelle Entscheidungen treffen, also musste man schnell mit dem ersten Spatenstich beginnen und dann kam erstmal lange gar nichts. Warum? Man musste ja die Planung erstmal nachholen. Aber leider kommt es eben häufig dann auch anders als gedacht, wenn man nicht denkt. Und dann wird es teuer, sehr teuer. Einer der Gründe für dieses Fehlverhalten ist psychologischer Natur. Wir sind nämlich übertrieben selbstbewusst und übertrieben optimistisch in Bezug auf uns selbst. In der Psychologie nennt man das den Optimismus-Bias. Ein einfaches Alltagsbeispiel für diese Verzerrung ist, dass Umfragen zufolge der Großteil der AutofahrerInnen davon überzeugt ist, dass die eigenen Fahrkünste weit über dem Durchschnitt liegen. Aber dieses Gefühl ist eben eine Emotion, mit der wir uns so schnell zufrieden geben, ohne weiter darüber nachgedacht zu haben. Und das wiederum ist das Ergebnis des Optimismus-Bias. Längeres Nachdenken hätte die Entscheidung schwerer gemacht, vielleicht, aber es hätte in the long run geholfen. Rasche Urteile sind fast immer getrieben von dem sogenannten What you see is all there is. Es zählt nur, was man gerade sieht, also weiß. Und das scheint ja alles zu sein. Gerade bei komplexen Problemen aber gibt es weitaus mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Und es erfordert dann Zeit, diese nicht offensichtlichen Dinge doch zu sehen. Wenn wir an Zukünftiges denken, glauben wir häufig, es sei völlig neu, völlig einzigartig und vergessen dabei, die Vergangenheit zu befragen, in der es häufig ähnliche Projekte schon mal gab. Wir folgen einem sogenannten Bias for Action, das heißt eine Verzerrung in Richtung des Handelns, obwohl wir zuerst besser planen und nachdenken sollten. Leider halten die meisten Unternehmen Planung, ey Leute, wirklich für Zeitvergeudung. Sie haben einen Bias gegen das Denken. Und das kostet sie am Ende viel Geld und nicht selten vielen Menschen leider auch den Job. Was dann auf den ersten Fehler folgt, das war nämlich die Entscheidungsfalle, bezeichnet man in der Wissenschaft als eskalierendes Commitment. Man hat sich ja per Entscheidung schon mal verpflichtet und bereits viel Geld in die Hand genommen, obwohl man nicht so gut geplant hat, und glaubt, das jetzt erst recht weiter tun zu müssen, weil ja die ersten Probleme auftreten. Und genau das führt zu noch größerem Desaster, denn je länger beispielsweise ein Bau dauert, desto mehr unerwartete Probleme können noch auftreten. Weil man aufgrund einer verfehlten Planung hinterherhinkt, glaubt man aber jetzt erst recht viel Geld in die Hand nehmen zu müssen und versenkt es auch. Und genau das ist das Schicksal der meisten Großprojekte. Man wirft dem schlechten Geld, das bereits versunken ist, weiteres gutes Geld hinterher. Fazit: Man sollte insbesondere bei komplexen Projekten nicht vorschnell entscheiden. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman prägte mit Blick darauf die Begriffe vom langsamen und vom schnellen Denken. Schnelles Denken hilft in vielen Fällen, wenn wir tatsächlich gute Abkürzungen nehmen können und von sogenannten Heuristiken Gebrauch machen können. Das passiert relativ oft im Leben. Bei einer Reihe von komplexen Problemen aber ist es genau umgekehrt. Dann ist es nämlich ratsam, langsamer zu denken, genauer nachzudenken, zu planen und vor allen Dingen die Frage zu stellen, was man eigentlich wirklich damit erreichen will. Das Fundament deines erfolgreichen Projektes besteht in der Entwicklung eines klaren, klar fundierten Verständnisses davon, was eigentlich das Ziel ist und warum du dieses Ziel verfolgst. Tatsächlich sind viele der sogenannten Machbarkeitsstudien in Wahrheit häufig nur bewusste strategische Falschdarstellungen, die dann dazu dienen, bestimmte Wünsche der Stakeholder auch zu rechtfertigen und zu sagen, siehste, geht doch. Fleifberg bringt das scheinbar banale Beispiel eines Paares, die ein Haus in New York, genauer die Küche, renovieren wollten. Warum? Darüber haben die beiden nur ziemlich unzureichend diskutiert. Grundfehler, denn sie veränderten das Ziel beim Renovieren immer wieder. Ich komme auf das Beispiel später noch zurück. Was mit dem Küchenboden anfing und ein paar 10.000 Dollar kosten sollte, immerhin auch eine Menge Geld, überschritt am Ende die Millionengrenze. Angeblich bestand ja das Ziel nur darin, öfter mal Freunde einzuladen. Und das geht natürlich besser, wenn die Küche renoviert ist. Wenn das tatsächlich das Ziel war, hätte man es auch anders und preiswerter erreichen können. Entscheidend ist, das einmal definierte Ziel konsequent im Auge zu behalten, statt es ständig zu verändern. Getreu dieser Zielmaxime arbeitet zum Beispiel der berühmte Architekt Frank Gehry. Er plant seine Projekte wie das Guggenheim Museum in Bilbao lange und sehr akribisch. Das Gegenbeispiel zu seinem Vorgehen war der Bau der Oper von Sydney, der mit einer überzeugenden Skizze eines bis dahin wenig bekannten Architekten begann. Und weil man die Skizze, aber nicht die Planung liebte, explodierten die Kosten und überstiegen die ursprüngliche Kalkulation festhalten um 1400%. Ein Spatenstich findet dagegen bei Gehry erst statt, wenn tatsächlich alle Fragen geklärt sind und man bis in die Einzelheiten der Projektplanung, bildhaft gesprochen, vom ersten Skizzenanfang ganz links da bis zum letzten Kästchen rechts gekommen ist, in dem das Ziel markiert ist. Und diese Denkweise, sich am Ziel zu orientieren und dann vom Ziel aus rückwärts zu planen, ist nicht zuletzt durch Steve Jobs und Apple zu einem Mantra im Silicon Valley geworden. Die einfache Frage, warum man zum Beispiel in einem Unternehmen überhaupt ein bestimmtes Ziel erreichen will, kann man nur dann wirklich gut beantworten, wenn sich in der Phase des Planens, der Zielsetzung auch, alle Betroffenen frei fühlen, und zwar nicht nur fühlen, sondern wirklich frei sind, tatsächlich ihre Meinung zu äußern und die Entscheidungsträger wirklich zuhören. In sehr vielen Unternehmen ist genau das leider nicht der Fall. Und die Folge, man verirrt sich und versteckt weitere echte Probleme, über die man dann aber nicht gesprochen hat, und unscharfe Gedanken hinter Slogans, Jargon, Fachbegriffen. Hey, ich kenne mich aus.
Das Pixar-Prinzip. Perfektion durch Iteration.
Und wie geht's besser? Die Firma Pixar ist durch eine Reihe epochemachender Filme berühmt geworden. Es begann 1995 mit dem weltweit ersten komplett computeranimierten Kinofilm Toy Story. Der Erfolg von Pixar ist im Grunde einfach zu erklären, durch kontinuierliche Verbesserung und Iteration. Das bedeutet Anwendung eines Verfahrens auf sich selbst und das mehrfach. Sobald jemand ein akzeptables, erfolgsversprechendes Skript abgegeben hat, wird darüber mehrfach gesprochen. Es wird dann an eine Reihe von Angestellten weitergereicht. Dazu zählen RegisseurInnen, AutorInnen, Künstler und ManagerInnen und so weiter. Und sie alle lesen das Skript und tragen ihre Kritik und Bedenken vor. Dann wird das Skript mithilfe der Kommentare und Überarbeitungen weiterentwickelt, überarbeitet. Wenn nach einigen Runden, das macht man also mehrfach, klar ist, wohin die Reise geht, Stichwort Ziel, beginnt das Schreiben des Drehbuchs. Auch das wird überarbeitet, mehrfach, immer wieder. Gut, kennt man aus dem normalen Fernsehgeschäft auch. Ist ziemlich schwierig, kostet manchmal Geld. Eigentlich könnte es jetzt bei anderen Firmen losgehen mit dem fertigen Drehbuch und der eigentlichen Produktion. Bei Pixar aber ist es anders. Die tun was Ungewöhnliches. Ein Regisseur bzw. eine Regisseurin und ein Team von 5 bis 8 KünstlerInnen verwandelt nämlich das Drehbuch zuerst in ein detailliertes Storyboard, also Zeichnen, das was Klaus hier bei uns immer macht, das dann fotografiert und zu einem Video zusammenmontiert wird. Und für einen solchen grob skizzierten künstlerischen Film braucht man etwa 2700 Zeichnungen. Die baut man dann zu einem Pi mal Daumen 90-Minuten-Film zusammen und unterlegt sie mit gelesenen Dialogen und einfachen Soundeffekten. Das bedeutet, dass der Film in einer sehr groben Rohfassung existiert, ohne dass auch nur eine einzige Einstellung aufwendig gedreht, real gedreht und teure Computerkosten wie bei Toy Story angefallen wären. Dieses Video wird dann einer Reihe von Pixar-Mitarbeitern wiederum gezeigt, die mit dem Projekt, das ist wichtig, überhaupt nichts zu tun haben. Werden die jetzt von dem Projekt gepackt oder nicht? Sie werden befragt und sollen sagen, was finden sie gut, was finden sie nicht gut, was haben sie verstanden, was nicht. Anschließend wird häufig ein erheblicher Prozentsatz des Films, den man bis dahin gemacht hat, diese grobe Version, wieder rausgeworfen und das Drehbuch nochmal substanziell neu und umgeschrieben. Neue Storyboards werden gezeichnet, wieder fotografiert, zusammenmontiert, Wiederholung. Dann nochmal, 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 Iteration. Im Durchschnitt durchläuft ein Film, bevor es überhaupt ans reale Drehen geht, einen Zyklus von etwa 8 Durchläufen. Das Verfahren ist also aufreibend, führt aber dazu, und das ist entscheidend in dem Fall, enorme Kosten zu sparen. Wenn die eigentliche teure Produktion beginnt, sitzt einfach jeder Schritt. Und es passiert nicht wie bei der Sydney Oper, dass man erst in der Mitte der Produktion merkt, hör mal, irgendwas mit der Planung läuft da nicht so richtig. Zum Beispiel, weil ein Charakter im Film wirklich überhaupt nicht funktioniert und das, was er oder sie macht, da völlig widersprüchlich ist. Hier nochmal die 3 Essentials. Der Pixar-Startpunkt kalkuliert bewusst das Scheitern der ersten, zweiten und auch der dritten Idee ein. Säule 1, früh scheitern, billig scheitern. Erstelle eine grobe Version, überarbeite sie, verfeinere sie ein paar Mal. Säule 2, brutale Ehrlichkeit. Das berühmte Brain Trust bei Pixar, eine Gruppe von Regisseurinnen meist, zerreißt jeden Film in der Entwicklung. Und zwar nicht destruktiv, weil man irgendwie neidisch oder sauer oder sonst irgendwas ist, sondern konstruktiv, wenn auch mit einer gewissen Brutalität. Und zwar das Entscheiden mit Blick auf das gesetzte Ziel. Das hatte man ja vorher bestimmt. Das funktioniert nicht, ist also ein Geschenk, kein Angriff. Es dient der Umsetzung des Ziels. Dritte Säule, Iteration als Kernprozess. Das heißt, immer weitere Überarbeitung, gefolgt von Kritik, gefolgt von Überarbeitung. Nicht, weil das Team inkompetent wäre. Hey, die muss man so oft kritisieren, bis die mal kapiert haben, was los ist. Nein, nein, nicht deswegen. Sondern, weil Komplexität nur durch eine solche iterative Annäherung beherrschbar wird. Warum das funktioniert? Naja, aus komplexitätstheoretisch-wissenschaftlicher Sicht ist die Antwort ziemlich klar. Komplexe Systeme sind fundamental unvorhersagbar. Und dabei entstehen mit Notwendigkeit emergente Effekte, die niemand vorher planen kann. Erinnert euch an die paar Millionen von Nervenzellen in unserem Zentralorgan, die plötzlich Bewusstsein möglich machen. Bewusstsein ist solch ein emergenter Effekt. Was daraus für die komplexen Projekte folgt, ist, dass der rationale Zugang nicht darin besteht, zwanghaft an einer Vorstellung zu hängen und sie durch immer mehr Kontrolle ausüben zu wollen, Kontrolle auf etwas namens Realität, das sich dann in the long run eben nicht alleine durch Gedanken kontrollieren lässt. Kleiner Merksatz, Realität ist kein Gedanke, weil Gedanken nur Gedanken sind, aber nicht die Realität. Adaptilität, Anpassung, darum geht's. Wenn etwas wirklich der Effekt ist, dann plane diesen Effekt gefälligst auch ein. Der Berliner Flughafen folgte dem Gegenmodell. Statt erst alles genau durchzuplanen, zu kritisieren, erneut zu planen und so weiter, versuchte man den ersten preiswerten Plan einfach linear umzusetzen. Übrigens auch ein Problem bei Ausschreibungen. Man nimmt immer das billigste Angebot. Als dann Probleme auftauchten, war es zu spät und zu teuer für grundlegende Änderungen. Und jetzt nochmal die Praxistipps nach dem Pixar-Prinzip. Prototyping vor Perfektion. Erstelle schnell und günstig testbare Versionen deiner Idee und hab keine Angst vor Fehlern. Feedback-Schleifen. Installiere regelmäßige, ehrliche Bewertungsrunden und wende sie auch an. Angelpunktbereitschaft. Wichtiger Punkt. Drehe die Sache hin und her und sei bereit, deine Perspektive nochmal fundamental zu ändern, solange das noch geht und günstig ist. Learning-Budget. Plane Zeit und auch Geld explizit für Lernen und Anpassung ein. Das erscheint vielen teuer zu sein, ist am Ende viel, viel preiswerter. Philosophisch betrachtet bedeutet dieses Vorgehen eigentlich eine radikale Umkehr von unserer normalen Planungsmentalität. Statt gründlich zu planen, Stichwort Verstand, Vernunft, starten wir unter Entscheidungsdruck schnell mit den ersten einleuchtenden Planen, finden ihn dann emotional total einleuchtend und gut und interpretieren die Anpassungen, die zunehmend ja notwendig werden, dann als Fehler. Besser ist es, mit bewusster Unperfektion zu starten. Übrigens der entscheidende Punkt in der Philosophie, bei der es ja immer wieder um unseren Umgang mit Nichtwissen geht. Also, Unperfektion, zu wissen, dass man vieles nicht weiß. Aktiv nach Fehlern zu suchen, indem man kritisiert, aber die Fehler, die dann entdeckt werden, auch als tatsächliche Chance für neuere, bessere Anpassungen begreift. Statt nur als Mittel, andere damit fertig zu machen. Hey, du hast einen Fehler gemacht. Ey, du bist ja wirklich dämlich. Wir betrachten Fehler in der Regel als etwas, das ja unter allen Umständen zu vermeiden ist. Wie peinlich ist das dann? Und vor allen Dingen, weil Fehler unserer Karriere schaden. Genau das ist unser Fehler. Stichwort Politik. Die Pixar-Planung lehrt, was Komplexitätsforscher schon längst wissen. Nachhaltige Komplexitätsbewältigung ist ein Lernprozess, kein bloßes Umsetzungsproblem nach dem Motto mit dem Kopf durch die Wand. Wenn der Plan und die Vorgaben falsch sind, kann es die Umsetzung gar nicht richtig machen. Wer sich also an falschen Prognosen misst und diese falschen Prognosen zur Benchmark macht, sich also daran gewöhnt, diese ständig auch zu überschreiten, nämlich weil sie falsch sind, nach dem Motto, wir packen das schon, der oder die ist dann auf dem sichersten Weg zu scheitern. Fleifberg hat das gut dokumentiert. Und seine Analyse, wie gesagt, viele, viele, viele Einzelfälle und Projekte, ist eindeutig. Die wenigen Fälle, die Ausnahmen von dieser Regel zu sein scheinen, hatten nur einen einzigen Faktor, der sie, und zwar ausnahmsweise mal, gerettet hat. Und dieser Faktor heißt Glück. Darauf sollte man nicht fest bauen. Es sei denn, man ist Fan der Optimismusfalle.
Referenzklasse, Außenblick statt Innenblick.
Wenn viele kleine Unwahrscheinlichkeiten sich hochschaukeln und in der Summe eine hohe Wahrscheinlichkeit ergeben, mit einer bösen Überraschung konfrontiert zu werden, die in der Regel aber leider nicht in den Prognosen vorkommt, was kann dann helfen? Wie kann man mit wirklich unbekannten Unbekannten umgehen? Es gibt eine Möglichkeit und das ist die sogenannte Referenzklasse. Man könnte auch von Außenblick statt Innenblick sprechen. Was ist damit gemeint? Alle unsere Überlegungen und unser Handeln haben einen sogenannten Anker. Das ist ein Punkt, von dem sie ausgehen. Leider glauben viele Menschen, die ein komplexes Projekt beginnen, dass das, was sie machen, völlig einzigartig ist. Noch nie da gewesen. Phänomenal. Exzeptionell. In der Psychologie spricht man vom Einzigartigkeitsirrtum, den Uniqueness Bias. Diese Verzerrung flüstert uns beispielsweise ein, unsere eigenen Kinder stets zu bevorzugen, weil wir glauben, also diese Kinder, der Sven Torben und die Laura, unübertroffen einzigartig sind. Liebe ist gut, ja, aber nur im Zusammenspiel mit Realitätssinn. Die Kulturanthropologin Margaret Mead sagte zu ihren Studierenden immer am Anfang eines Semesters: Ihr seid absolut einzigartig, so wie alle anderen auch. Genau das, schreibt Flyth Bjerg, gilt auch für eure Projekte. Egal, worin sich ein Projekt von einem anderen unterscheidet, es hat immer, immer gewisse Merkmale mit Projekten seiner Kategorie gemeinsam. Ein Opernhaus mag total besonders sein, Stichwort Sydney, aber, oder Köln, aber man kann dennoch eine ganze Menge aus dem Bau anderer Opernhäuser oder vielleicht sogar vom Kirchenbau, der Dom steht nicht weit davon, lernen. Und wenn es wirklich keine Referenz geben sollte, teilt euer Projekt in kleinere Projekte auf und vielleicht vergleicht ihr die mit anderen Projekten. Das eigene Projekt für großartig und einzigartig zu halten, ist die emotionale Innensicht. Das andere, nämlich das Projekt zu vergleichen oder nach Vergleichen zu suchen wenigstens, ist die Außensicht. 1979 veröffentlichten der spätere Nobelpreisträger Daniel Kahneman und sein Kollege Amos Tversky einen Artikel, der es in sich hatte. Thema war die sogenannte Referenzklasse. Um zu guten Einschätzungen zu kommen, so das Fazit, sei es sinnvoll, sich zu fragen, womit man denn das eigene wahnsinnig einzigartige Projekt vielleicht doch noch vergleichen könne. Solide Prognosen sind ohne diese Außensicht einfach nicht möglich. Die eigene Einzigartigkeit lässt sich also von außen gesehen als unter- oder überdurchschnittliche Abweichung von einem Durchschnitt von Projekten beschreiben. Aus diesem Grund sollte man versuchen, die Kategorie des Durchschnitts möglichst großzügig anzusetzen und sie, falls notwendig und aufgrund neuer Daten, dann auch zu korrigieren. Dieser großzügig bemessene Durchschnitt einer Kategorie ist dann auch der Anker der Prognose. Er hat den großen Vorteil, einen vom Fehler allzu großer Einzigartigkeit zu bewahren. Worum es also geht, ist die passende Referenzklasse zu finden. Flyth Bjerg nennt das Referenzklassenprognose oder Reference Class Forecasting. Auch wenn es zunächst vernünftig klingt, dass man Unbekannte nicht in Prognosen einziehen kann, besteht der Trick darin, die Daten der Referenzklasse gut zu wählen. Ist sie breit genug, dann spiegelt sie alles Mögliche wider, was bereits passiert ist, inklusive solcher Überraschungen und den unbekannten Unbekannten. Kommen wir nochmal auf das Beispiel der Renovierung des Hauses in New York zurück. Ihr erinnert euch. Die Katastrophe nahm ihren Lauf, als der Bauunternehmer den Küchenboden rausriss, dann minderwertige Arbeit entdeckte, weil das Haus sehr alt war, und den gesamten Boden bis in den Keller neu einziehen musste, mit Trägerpfeilern und so weiter und so fort. Diese Fehler in der Prognose wären vermeidbar gewesen, wenn man als Referenzklasse nicht, hey, dieses einmalige Haus, das ich gekauft habe und diese neu gewählte Küche, die ich ausgewählt habe, sondern alte New Yorker Häuser, und zwar aus dem Baujahr 1840, so alt war das Haus, und dann auch die Kosten und den Zeitbedarf für diese Renovierung mit einbezogen hätte. Solche Referenzklassenprognosen wappnen gegen alle möglichen kognitiven Verzerrungen, die sich unvermeidlich einschleichen, und gegen üble Dinge, die passieren. Das Prinzip der Referenzklasse ist so einfach, dass selbst viele Spezialisten es alleine schon deshalb für falsch halten. Dieses eine Mal ist eben alles anders, denken viele. Und genau das ist der Irrtum. Solche Referenzklassen umfasst, wenn sie gut gewählt sind, auch die Katastrophen. Also jetzt doch alles nur Mittelwert? Nein. Natürlich gibt es einen Mittelwert für die Küchensanierung. Ja, richtig. War eine Küche, also wenn ich jetzt viele Küchen baue, war eine Küche mal ungewöhnlich teuer, Ausreißer, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass die nächste Küche, die ich baue, näher am Mittelpunkt liegt und daher billiger sein wird. Das pendelt sich im Laufe der Zeit eben auf den Mittelwert ein. Anders aber bei komplexen Systemen. Bei komplexen Systemen, und das zeigen die Daten vieler komplexer Projekte, handelt sich gerade nicht um eine Normalverteilung, mit der kann ich nicht rechnen, sondern ich muss stattdessen mit einem Fat Tail rechnen. Von Olympischen Spielen über IT-Projekte, wird auch wenig drüber gesprochen, bis hin zu Atomkraftwerken oder Staudämmen, schreibt Flyth Bjerg, zeigen sich deutlich mehr extreme Ergebnisse am Rand der Verteilung. Also da, wo man gar nicht mehr damit rechnet. Mathematisch gesprochen steht der bekannten Regression zur Mitte bei komplexen Problemen eine sogenannte Regression zum Rand, zu den Rändern gegenüber. und in denen finden sich dann die Fat Tails. In solchen Situationen ist es ein gefährlicher Fehler, sich einfach nur auf einen Mittelwert zu stützen und davon auszugehen, dass das eigene Ergebnis in diesem Bereich liegt. Wenn man es also mit Fat Tails zu tun hat, sollte man einen anderen Weg der Risikoprognose wählen. Und welcher Weg ist das? Ganz einfach, so Fleifberg. Man schneidet die Schwänze ab, man kappt die Ränder, die Fat Tails. Wie geht das? Faustregel, wenn man ein Atomkraftwerk baut. Sagen wir mal in Japan. Dann sollte man es nach Möglichkeit nicht in ein Erdbebengebiet stellen. Statt das Risiko also herauszufordern, wollen wir doch mal gucken, ob so ein Erdbeben passiert in den nächsten 100 Jahren, sollte man dieses Risiko minimieren, so gut man kann, und auch Risiken wie Tsunamis, Terrorismus und viele andere schlicht und einfach von Anfang an nach Möglichkeit vermeiden. Beispiel: Viele Bauten von Hochgeschwindigkeitstrassen, ob nun für Autobahnen oder Züge, insbesondere in Europa, führen über lange historische Schichten. Lange geht es dann gut, man baggert und so weiter. Und dann finden die Archäologen plötzlich etwas. Hey, guck mal, Knochen, ein Grab. Also macht man mit dem Bahnbau an einer anderen Stelle weiter, weil man muss ja erstmal archäologisch ausbuddeln und so weiter. Und dann finden die Archäologen schon wieder was. Als Fleifberg damit beauftragt wurde, die Kosten für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zu schätzen, die London mit dem Norden Englands verbinden sollte, wusste er, dass die Grabungen eines der erheblichen Risiken beim Bau darstellen würden. Sein Rat, und der funktionierte auch, war: Haltet sämtliche qualifizierten Archäologinnen im Land unter Vertrag. Und zwar nicht nur ein oder zwei. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen teuer. Aber das ist nicht ganz billig, richtig. Aber deutlich, deutlich, deutlich billiger, als ein Milliardenprojekt auf Eis legen zu müssen, nur weil sich der Bau über Jahre immer weiter verzögert, weil man erstmal die Archäologen beauftragen muss und dann mit der archäologischen Aufarbeitung beginnen kann. Also das Projekt viel länger dauert. Man sollte also aktiv nach schwarzen Schwänen suchen und die einzelnen Ursachen und vor allen Dingen auch deren Zusammenwirkungen verringern. Fleifbergs Rat, sich nicht vom Innenblick gefangen nehmen zu lassen. Genau den Fehler machen jedoch viele Unternehmen. Es ist zwar evolutionär verständlich, dass wir uns auf die Besonderheit unseres Projekts, unserer Vision, unserer Umstände fokussieren. Wir sind ja die Helden unserer eigenen Geschichten und wollen es auch bleiben, oder Heldinnen. Das wäre jetzt ein eigenes Video wert, nämlich mal über die negativen Folgen nachzudenken, die diese viel gelobten Narrative und in diesem Fall insbesondere das Heldennarrativ oder Heldinnennarrativ auf uns haben. Wir wollen die Heldinnen unserer eigenen Geschichte sein. Das ist verständlich. Aber mit Blick auf komplexe Probleme, wenig rational und aus Sicht der Datenlage sogar eine absolut katastrophale Strategie. Deshalb den Außenblick einschalten und fragen, wie sind eigentlich ähnliche Projekte gelaufen? Gibt es ähnliche Projekte? Nicht das eine Erfolgsprojekt, das wir gerne zitieren, sondern die statistische Realität aller möglichen vergleichbaren Vorhaben. Und die sollten wir kennen. Beispiel aus der Praxis: Als Dänemark die Öresundbrücke plante, analysierten die Planer von Fleifberg nicht nur die technische Machbarkeit dieser einzelnen Superbrücke, sondern systematisch alle großen Brückenprojekte der letzten 50 Jahre. Ergebnis: Das Projekt wurde tatsächlich pünktlich und innerhalb des Budgets fertiggestellt. Philosophisch gesehen stehen wir hier vor einem Problem mit unserem eigenen Geist oder Bewusstsein, nämlich unser narratives Selbstverständnis. Im Verhältnis zu uns selbst sind wir Erzähler. Wir sind einzigartig, besonders, außergewöhnlich. Und dieses Narrativ kollidiert mit der statistischen Realität. Demut vor den Daten ist also bei komplexen Projekten nicht etwa Pessimismus. Hey, du beugst dich da diesen Daten, ey, hab doch mal ein bisschen Ideen und steh dazu. Sondern es ist meist die höchste Form von Rationalität. Aber Achtung, Referenzklassen sind nicht erfunden worden, um in die Depression oder Resignation zu führen oder um andere Mitarbeiterinnen damit runtermachen zu können. Alles, worum es geht, ist Realismus beim Erreichen eines Ziels. Wenn historische Daten zum Beispiel zeigen, dass Projekte, und die können sehr alt sein, dass Projekte ihrer Art durchschnittlich 30% über Budget laufen, dann plant von Anfang an 30% Puffer ein. Das ist nicht defätistisch, sondern klug. Fragt euch also zu Beginn, welche 10 bis 20 ähnlichen Projekte könnten wir analysieren? Erstellt eine ehrliche Statistik, Zeitrahmen, Budgets, Erfolgsraten und so weiter. plant basierend auf dem Median, nicht auf eurer Vorstellung von einem Optimum. Demut den Daten gegenüber hilft. Hier nochmal kurz die Grundzüge des Gelingens. Erstens, Komplexität ist unvorhersagbar, aber Planung ist trotzdem möglich, wenn man anders als gewohnt plant, nämlich mit Außensicht und Referenzprojekten. Zweitens, Scheitern ist normal. Es sollte früh, billig und lehrreich sein. Und ehrlich gesagt, ist es in der Phase sogar gut, oft zu scheitern. Also langsam denken, Scheitern einplanen. Drittens, Iteration schlägt Perfektion. Anpassungsfähigkeit ist wichtiger als Genauigkeit. Weiter kritisieren, weiter verbessern. Fehler als Hilfe sehen, das Projekt immer besser an die Realität anpassen. Viertens, Modularität minimiert Risiko. Macht zunächst mal kleine Experimente, auch wenn ihr ganz große Visionen habt. SpaceX beispielsweise revolutionierte die Raumfahrt nicht durch eine geniale, einzige Großinnovation, sondern durch modulares Denken, viele einzelne Schritte. Statt die perfekte Rakete zu entwickeln, kombinierte man einfach erprobte Module und oft auch preiswertere Module neu und iterierte dann obsessiv jedes einzelne Modul. So viel also zu den Großprojekten. Und mein Tipp, wenn ihr mehr wissen wollt, lest unbedingt das Buch von Fleifberg und Gartner. Viel Erfolg beim Umsetzen eurer Projekte. Und damit das Großprojekt dieses Kanals hier weitergeht, wäre es wunderbar, wenn ihr nach all dem Nachdenken die Entscheidung trefft, zu abonnieren. Das geht ziemlich schnell, Risiko ist sehr gering, aber ihr habt die Chance, bald damit noch mehr zu lernen. Stay curious und tschüss.